Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge. Ich bin Lutz. Heute bin ich alleine, da Tommy in Spanien verweilt und sich um seine Hochzeit kümmert. Und dementsprechend habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Und ich finde, weil ich schon auch wirklich viel von ihm jetzt gehört habe, seine Stimme sehr oft in meinem Ohr war, vor allem wenn ich im Auto saß. Er hat nämlich jetzt schon seit über 2 Jahren einen Podcast. Es ist Sebastian Keindl. Er kommt selber aus München, wird aber gleich selbst auch über sich sprechen. Das möchte ich jetzt hier nicht schon vorab erledigen. Und wir zwei haben, weil ich ja auch Athletiktrainer bin, ja, uns irgendwie gefunden durch einen Post von Sebastian und ich bin dann im Endeffekt auf die Idee gekommen, mit ihm zusammen eine Podcast-Folge aufzunehmen, wo wir eigentlich mal über den ganzheitlichen Ansatz im Athletiktraining sprechen. Und deswegen heißt unsere Folge heute auch Jenseits von Spezialisierung, ganzheitliches Coaching im Athletikbereich. Ja, Sebastian, erstmal schön, dass du hier bist. Ich würde mich freuen, wenn du dich mal einfach mal vorstellen würdest.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Sebastian Keindl. Ich bin der Inhaber und quasi Head Coach von Keindl Athletic System. Habe mich damit selbstständig gemacht, damals nach dem Studium, quasi neben meiner Arbeit in der Reha. Ich habe Sportwissenschaften studiert in München und habe dann im Rahmen der Arbeit als Therapeut in der Rehabilitation einen Studienkollegen rehabilitiert, der hat Football gespielt. Und der hat dann gemeint, ob ich ihn nicht vorbereiten will auf den NFL Europe Combine damals. Und das habe ich dann gemacht. Das ist sehr gut gelaufen. Dann hat er NFL Europe gespielt, dann habe ich ihn da weiter trainiert. Und dann so bin ich quasi ins Football reingerutscht und habe aber eigentlich alle möglichen Sportarten mittlerweile trainiert, von Basketball, also Athletiktraining gemacht, von Basketball, Feldhockey, Fußball, Tennis, Kampfsportarten, alles Mögliche. Bin selbst dann, ich habe früher Basketball gespielt, jetzt nicht hochklassig, und bin dann, weil ich nochmal eine Sportart anfangen wollte, ins Powerlifting reingekommen. Einfach, weil ich keine Möglichkeit hatte, quasi abends in ein Mannschaftstraining zu gehen, regelmäßig, weil man natürlich als Trainer meistens abends auch arbeitet. Und so hat sich das dann bei mir entwickelt und habe dann im Powerlifting so meinen Weg hingelegt bis in die Nationalmannschaft und war dann da aktiv und war dann dort auch später tätig als Landestrainer und Co-Nationaltrainer. Und jetzt habe ich mich von den offiziellen Aufgaben quasi zurückgezogen und trainiere hier meine Leute, meine Athleten, relativ viel Baseballer, Footballer und Powerlifter und normale Menschen. Das ist quasi so der Abriss.
Ja, das finde ich ganz cool, weil du ja im Endeffekt alle als Athlet bezeichnest. Du hast ja sozusagen den Everyday-Athlet, so nennst du es ja. Das finde ich sehr cool. Ich hatte mal eine Ausbildung, da haben die das quasi Stadtathleten genannt. ja. Ich sage ja, prinzipiell ist jeder ein Athlet.
Ja, das war auch, also das war tatsächlich die Grundidee, warum das überhaupt Keindl Athletic System heißt. Gar nicht, weil ich nur Athleten trainieren wollte, sondern weil ich persönlich auch, ich konnte mit Fitnessstudios so nicht wirklich was anfangen, was sehr komisch ist, wenn man quasi ein Fitnessstudio besitzt. Aber es war halt immer so, man sieht dann die Leute im McFit beim Training oder in anderen Fitnessstudios, wo man dann arbeitet und denkt sich, ich kann verstehen, dass der oder diejenige jetzt da gar nicht so Lust hat, weil das irgendwie so, das hat nicht viel mit dem zu tun, was man als Athlet an Training macht, dass man irgendwie ein Ziel hat und darauf hinarbeitet und so einen strukturierten Prozess hat. Und da war eben dann eigentlich die Idee, dass doch eigentlich jeder trainieren sollte wie ein Athlet, weil so findet man intrinsische Motivation und so hat das auch viel mehr mit Bewegung und Sport zu tun und eben nicht mit Fitness. Ja, das war so die Grundidee eigentlich.
Ja. Also hat sich darauf auch so ein bisschen deine Philosophie quasi entwickelt?
Ja, absolut. Also das Ja, also ich habe es schon immer sehr gerne trainiert. Mittlerweile würde ich sagen, ich habe wahrscheinlich auch immer sehr viel lieber trainiert als irgendwie Wettkämpfe gemacht oder so. Und ich konnte eigentlich nie verstehen, also ich war immer der Überzeugung, dass Leute, wenn sie einfach mal in Kontakt kommen mit Training wirklich, dass das allen Leuten Spaß macht und dass das natürlich viel mit dem Umfeld zu tun hat, quasi in dem man trainiert und auch mit der Anweisung, dass man einfach nicht gesagt bekommt, ja okay, 3x15, 10 Übungen und dann kriegst du einen großen Bizeps und einen knackigen Po. Das ist halt so eine schlechte Motivationsquelle, glaube ich. Und als Sportler ist es halt einfach so, okay, man möchte irgendwie rausfinden, wie man, wozu man in der Lage ist. Und das ist ja irgendwie auch so ein fortwährender Prozess. Und ich muss auch sagen, also ich habe es jetzt auch nicht anders erlebt. Also wir haben hier schon auch unterschiedlichste Altersgruppen und die haben alle Spaß und die springen, die heben unterschiedlich schwere Sachen, die bewegen sich und die haben eigentlich alle, finden die Motivation.
Ja, ja, das finde ich gut, weil das hatten wir auch in anderen Podcast-Folgen schon sehr oft. Es geht ja auch immer ein bisschen mehr so um ein höheres Ziel, also ein herausforderndes Ziel. Wenn man halt sich nur, sage ich jetzt mal, einen knackigen Po trainieren will, das ist ja, ja, das ist eine Etappe. Aber man kann ja zum Beispiel sagen, ich will den schönsten Gluteus Maximus auf der ganzen Welt haben und das mein ganzes Leben lang, dann ist das halt schon eine ganz andere Geschichte. Mich würde jetzt nochmal interessieren, weil das halt auch einfach mich so persönlich interessiert. Du bist ja quasi aus dem Angestelltenverhältnis dann in die Selbstständigkeit gegangen, ja, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Ja. War das für dich ein leichter Schritt oder musstest du da sehr viel Vorplan, weil ich meine, so ein Fitnessstudio aufzubauen oder Fitnessstudio in Anführungszeichen, ja, Gym aufzubauen, ist ja sehr kostspielig. Räumlichkeiten brauchst du und München ist jetzt, so wie ich gehört habe, auch nicht die günstigste Ecke.
Ziemlich, ja.
Ja.
Nee, also man muss ja dazu sagen, das war 2010. 2010 habe ich die Firma gegründet. Zusammen mit meiner Frau und die war da schon auch ein großer Faktor, weil die gesagt hat, mach dich selbstständig, du bist gut, man muss das an die Leute bringen und das ist eine gute Idee. Und es gab damals, muss man auch sagen, einfach nicht die räumlichen Möglichkeiten. Also damals war halt, wenn du irgendwie auf Boxen springen wolltest oder mal irgendwie laufen wolltest oder überhaupt springen wolltest im Fitnessstudio oder ein Power Rack benutzen wolltest oder sowas, das gab es halt nicht im McFit, also die oder eine Kettlebell oder so. Das war schon sehr beschränkt damals und da gab es auch diese kleinen Studios, wie ich es jetzt habe, eigentlich nicht. Und dann dachte ich mir halt, okay, jetzt probieren wir das. Und ich habe das dann auch neben meiner Arbeit quasi angefangen. Also ich habe noch 3 Jahre weiter Teilzeit gearbeitet und das Studio quasi gehabt. Und das natürlich schon, das kann man nur begrenzt lange machen. Und das hatte sehr viel damit zu tun, dass ich eben nicht so ein riesen Risiko auf mich nehmen wollte mit viel Krediten. Also wir haben das alles selbstfinanziertes Startkapital reingesteckt und dann das eben so nebenbei aufgebaut. Und man muss auch sagen, es war natürlich damals jetzt nicht so die Hochzeit von Social Media, wie es jetzt ist. Dementsprechend war das auch ein bisschen schwieriger, so Bekanntheit zu erreichen. Und wir haben klein angefangen und dann war es eben, also das Schwierigste war natürlich erstmal so eine, also man muss sagen, zuerst habe ich Leute noch in normalen Fitnessstudios trainiert, habe Jugendcamps draußen gemacht, so Speedcamps. Das haben wir alles schon gemacht oder ich gemacht, bevor es losging und dann, also bevor es mit einem eigenen Gym losging, dann das erste eigene Gym eröffnet. Das war noch kleiner, auch eben Athleten und auch nochmals Personal Training gemacht und da sah mein Tag halt dann irgendwie so aus, da bin ich um 7 selbst trainieren gegangen, dann Personal Trainings, dann Mittag in die Reha, dann bis 19 Uhr in der Reha gearbeitet, dann wieder ins Gym geradelt, dann von 20 Uhr bis 23 Uhr im Gym gewesen und dann so halt 6 Tage die Woche oder also 5 Tage in der Reha arbeiten. Das war dann schon wild natürlich, aber man ist halt motiviert. Ja. Und dann hatten wir das Glück, dass wir die Immobilie gefunden haben, wo wir jetzt sind. Das war einfach echt sehr glücklich, weil wir bei der anderen raus wollten. Und das ist jetzt größer und perfekt für uns. Da können wir laut sein. Räumlich ist es ideal für uns. Und für München auch noch ganz okay gelegen. Genau. Aber
top.
So war das. Also ich kann nicht behaupten, dass ich immer gesagt habe, ich will unbedingt selbstständig sein, sondern das war eher so eine Überlegung, wenn ich sowas machen will, dann muss ich mich selbstständig machen.
Ja. Ja, vielen Dank schon mal für diesen Exkurs. Ich denke, das ist immer sehr interessant.
Gerne.
Weil ich behaupte einfach mal, jeder, der sowas macht, der hat sehr, sehr viel Zeit da erstmal aufgeopfert, weil so von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit, das geht meistens nicht. Und das hat man ja bei dir jetzt auch rausgehört. Du hast nebenbei gearbeitet und hast dann deinen Traum quasi nebenbei aufgebaut. Gibt's ein sehr interessantes Buch sogar dazu. Das heißt das 4-Stunden-Startup.
Ja.
Das ist eine interessante Geschichte für jemanden, der sich selbstständig machen möchte.
Ja, ich würde auch allen Trainern raten, das Buch The E-Myth zu lesen. Habe ich leider erst zu spät gelesen. Aber ich glaube, das ist so liest man vieles raus, was man vielleicht vorher als Trainer nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, und das passt eigentlich auch ganz gut, finde ich, weil durch diese Geschichte, dass du ja in die Selbstständigkeit gegangen bist und natürlich auch aus der Reha gekommen bist, nähern wir uns ja im Endeffekt auch schon so ein bisschen unserem Thema, nämlich weg nur von der Spezialisierung als Athletiktrainer und vielleicht sich nur mit Schnelligkeitstraining zu beschäftigen, hin zu dem ganzheitlichen Ansatz. Für die, die es nicht wissen, Leute, die draußen dieses Wort Holistik benutzen, das bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes, wie ganzheitlich zu arbeiten. Und ja, wir müssen, glaube ich, und deswegen sprechen wir auch über das Thema, einen holistischen Ansatz haben. Und ja, da möchte ich einfach mal von dir einfach mal hören, am besten für unsere Zuschauer, dass du mal kurz erläuterst, was damit genau gemeint ist, mit einem jenseits von Spezialisierung und hin zu einem ganzheitlichen Ansatz.
Ja, also für mich ist immer so ein Inbegriff dessen, oder wie ich das Ganze sehe, und das mag jetzt erstmal nach Spezialisierung klingen, aber ist so der Leichtathletiktrainer, der eine Sprintdisziplin trainiert oder einen Springer oder einen Leichtathleten, der meistens ja das volle Programming für einen Athleten hat. Also der macht quasi sein Ausdauertraining, sein Krafttraining, sein Techniktraining, also das spezifische Training. Die arbeiten mental natürlich viel miteinander, weil man sehr viel Kontakt hat, sehr engen Kontakt. Also auch das persönliche Coaching ist wichtig. Und ich glaube, das sind so Punkte, die relativ wichtig sind. Wir haben halt oftmals ja in unserer Branche generell so eine Spezialisierung, dass man irgendwie, man ist sehr fokussiert auf Kraft oder man ist eben nur fokussiert auf Schnelligkeit oder dann auch in der Kraft. Manche, wie ich, haben so einen Powerlifting-Hintergrund und sind dann quasi Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben ist die Lösung. Und manche haben vielleicht eher einen Gewichthebe-Hintergrund und sind dann so, Gewichtheben ist die Lösung, und andere haben so einen anderen Approach. Also es gibt so Nischenspezialisierungen, würde ich mal sagen. Und ich fand das, also für mich war der Weg dahin auch immer so, wenn man dann so eng mit den Leuten zusammenarbeitet, dann weiß ich gar nicht, wie man sich so speziell entwickeln kann, weil man ja eigentlich in dem Athletiktraining-Prozess, wenn man Leistung entwickeln will, die ja immer abhängig ist von unterschiedlichen Komponenten, also eben von guten Bewegungen, was ja im Prinzip dann wieder zu einem Teil Biomechanik ist und natürlich auch Neuroathletik, wenn man so will, also neuromuskuläre Steuerung oder neuronale Komponenten. Dann ist es Didaktik, Bewegungslernen, dann hat es natürlich was zu tun mit Physiologie, also mit Stoffwechselentwicklung und auch dem Erkennen, wie der Stoffwechsel quasi zusammenarbeitet in dem spezifischen Kontext des Sports. Und dann hat man natürlich auch mit Menschen zu tun. Das bedeutet, man muss ja auch irgendwie mit denen mental umgehen. Und ich glaube, das sind so die Faktoren, die einen dann dahin leiten, dass man sieht, okay, das ist ein ganzheitlicher Prozess und ich kann mich nicht auf eine Sache konzentrieren, nur weil ich das jetzt cool finde, diese eine Sache, sondern man wird halt konfrontiert mit unterschiedlichen Problemen. Ja. So war immer so meine Wahrnehmung.
Ja, da triffst du bei mir auch so einen wunden Punkt, weil ich muss sagen, wenn man natürlich heute durch die sozialen Medien scrollt, dann sieht man halt genau das, dass oft nur noch die eigenen Ansätze quasi polarisiert werden. Aber du hast es, glaube ich, sehr gut erklärt. Der Leichtathletiktrainer, klar, der kümmert sich um eine Fähigkeit, den Sprint, jetzt zum Beispiel beim 100-Meter-Sprinter, aber drumherum macht er ja noch viel, viel mehr. Der muss das ja ganzheitlich betrachten, weil der kann jetzt nicht den ganzen Tag nur 100 Meter sprinten, weil dann würde er ihn erstmal abschießen und dementsprechend auch viele Sachen gar nicht entwickeln. Am Ende ist es ja eh immer so, dass du den Athlet vor dir hast und dann musst du erstmal schauen, was braucht dieser Athlet, nicht was ist in deinem Kopf, sondern was du für ihn möchtest, sondern du musst ihn scannen, testen und dann musst du schauen, dass du, oder screenen von mir aus auch noch, und dann halt schauen, was braucht er eigentlich, wo kann ich jetzt bei ihm noch mehr rausholen, und deswegen müssen wir ja zwangsläufig, gerade wenn es um die Physis geht, viel, viel mehr Sachen im Blick haben, als nur dieses Endziel, wie zum Beispiel jetzt beim Fußballer, dass er auf dem Feld Fußball spielen kann. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass du auch nicht das Wort Ausdauer mehr so benutzt, sondern halt Energiesysteme trainieren, weil das ist am Ende genau eigentlich unser Ziel. Und was ich gerade mache oder was ich jahrelang jetzt gemacht habe, ich bin ja beim Deutschen Karateverband tätig und arbeite dort als wissenschaftlicher Koordinator und habe dort ein Langzeitathletenkonzept quasi mitgestaltet. Mhm. Quasi nur aus meiner physischen Komponente als Athletiktrainer, aber man hat ja diese Säulen. Man hat einmal das Technische, man hat das Taktische, dann hat man die Physis und das Mentale. Und aber das, was die Leute dann vergessen, ist, das wäre ja nur die eine Seite, das ist ja alles, was den Sport betrifft. Du hast ja dann noch den Menschen an sich, der muss sich wohlfühlen, also sein Wohlbefinden muss gut sein. Und seine Gesundheit muss gut sein. Deswegen, das ist das oberste Gut, also der Athlet.
Ja.
Und deswegen haben wir auch Einfluss, wenn man mit Menschen arbeitet, auf nämlich seinen Charakter. Also gerade wenn du mit jungen Menschen arbeitest, bist du halt sehr, hast du sehr hohen Einfluss auf seine Charakterentwicklung. Und wenn du das vergisst, dann wird es schwierig, wenn du nur mit deinem Sprinttraining kommst als Beispiel.
Ja, ich glaube auch, also das Schwierige ist, ich kann immer gar nicht so nachvollziehen, quasi wie man das nicht sehen kann oder wie man dem aus dem Weg geht. Also, weil es gibt ja schon immer wieder die Fälle, jetzt wurde es mir letztens erst wieder erzählt von jemandem, der so eine, sagen wir mal, negative Erfahrung in der Leistungssportjugend hatte. Es gibt immer diese Fälle, in denen einfach nur versucht wird, eins durchzuziehen und sich eigentlich eben nicht gekümmert wird um die Athleten, aber eigentlich, wenn man eben ja doch nahe mit den Leuten zusammenarbeitet und eben dann auch sieht, okay, was man für einen Einfluss hat auf junge Leute, dann ist das ja auch eine große Verantwortung. Und dann führt das, finde ich, ja eigentlich dazu, wenn man seinen Job ernst nimmt als Athletiktrainer oder als Trainer generell, dass man sich denkt, okay, ich muss mich mit all dem auseinandersetzen. Ich kann nicht einfach blind durch die Gegend rennen und sagen, das ist nicht mein Gebiet. Und ich fand das, weil du es angesprochen hast, mit der Gesundheit des Athleten und auch damit, dass es um einen Menschen geht. Also ich fand das zum Beispiel, mir war das gar nicht bewusst, dass manche das, also dass man es immer explizit sagen muss, aber es ist natürlich ja die Grundlage für Leistung ist ja Gesundheit. Also weil die erste Aufgabe eines jeden Athletiktrainers ist ja, dass die Spieler möglichst oft auf dem Feld stehen. Das ist ja mal, das ist die Voraussetzung für Leistung. Und das bedarf ja schon einer Gesundheit und erst dann kann man sich quasi um Leistungsentwicklung im spezifischen Kontext kümmern. Und ich fand es so gut, als ich letztes Jahr Dr. Steve Peters entdeckt habe, ein Psychologe, der auch als Sportpsychologe gearbeitet hat mit Bahnradfahrern und Team Sky und Ronnie O'Sullivan, dem Snookerspieler, und der sehr erfolgreich ist als quasi Sportpsychologe, ist aber eigentlich ein forensischer Psychiater. Und der hat immer gesagt, er kümmert sich als erstes einfach nur um den Menschen. Also er kümmert sich gar nicht darum, irgendwelche Leistungsansätze zu entwickeln, quasi sportpsychologische, wie man die Leute in gute Zustände bekommt, sondern er kümmert sich erstmal nur um den Menschen, dass der Mensch quasi gesund ist. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu seinem Erfolg.
Ja.
Und ich finde, das passt ja genau in dieses, in das Thema eben auch rein. Selbst da in einer spezifischen Nische quasi ist es noch so, dass er sagt, man muss erstmal generell arbeiten.
Absolut. Es gibt da ja auch meines Wissens sehr viele Konzepte. Ich muss sagen, ich habe einen Sportpsychologen, mit dem ich zusammengearbeitet habe bei der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Der hat quasi, ja, der nennt das Tree of Excellence. Mhm. Und da wird das Ganze halt als Baum dargestellt. Und ein Baum hat Wurzeln und ein Baum ernährt sich quasi von, natürlich von dem Ökosystem, aber halt Wasser. Und Wasser ist zum Beispiel qualitatives Training oder dein soziales Umfeld. Zufälle natürlich auch, die in deinem Leben passieren, dein Trainingsumfeld, wie sind deine, vielleicht die Leute, die da in der Umgebung mittrainieren, die Trainerpersönlichkeiten, mit denen du zusammenarbeitest, und deine eigene persönliche Entfaltung. Und das ist das Wasser, was quasi sich auf diesen Baum auswirkt. Und ja, beim Baum, was haben wir da zum Beispiel für Sachen? Da ist die Freude an der ganzen Sache, deine Vorbereitung auf Wettkämpfe, wie risikobereit bist du als Athlet, wie viel Vertrauen hast du in deine eigenen Qualitäten, bist du wettkampforientiert, bist du eher wie du jetzt zum Beispiel eher, Training macht mir halt Spaß, aber ich muss eigentlich gar keinen Wettkampf machen, wie hoch ist dein Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit und so weiter und so weiter. Und die Wurzeln sind halt im Endeffekt so Sachen wie, und das haben auch viele nicht auf dem Schirm, Selbstregulation und Reflexion. Das sind auch eben die Athleten können müssen. Und da hast du sehr viel Einfluss auch als Athlettrainer, weil ich finde, du hast ganz oft diese Athleten, die gar nicht bereit sind, also das Commitment haben, mehr zu machen und härter zu trainieren, sondern die trainieren immer in so einer Komfortzone. Und da würde ich wirklich sagen, die trainieren in der Komfortzone, weil sie halt auch schon wirklich in gewissen Bereichen gut sind. Aber sie müssten noch mehr Zeit aufwenden und mehr Anstrengung investieren, um natürlich noch mehr rauszuholen. Und wenn sie das nicht machen, dann haben wir natürlich ein Problem. Gerade wenn du nur Leute hast, die du mit Trainingsplänen trainierst und dann ein Video kriegst, dann siehst du, okay, der hat die 3x8 gemacht, aber die 3x8 hat er halt gemacht, ja, in der Geschwindigkeit und in der Intensität, in einer Anstrengung, die halt ihn nicht weiterbringt. Und deswegen ist eine Selbstreflexion für einen Athleten extrem wichtig und da müssen wir helfen.
Ja.
Und als Trainer müssen wir auch fordern, dass er sich viel mehr pusht, weil sonst wird es halt nichts. Ne? Da kannst du einen geilen Trainingsplan haben, aber du wirst den Athleten halt nicht weiterbringen.
Ja, ich denke auch, also ich denke auch, dass bei Trainingsplänen, und das ist natürlich auch so ein Punkt, den man irgendwie dann immer mehr lernt, eben durch die ganzen Probleme, mit denen man konfrontiert wird, wie du eben sagst, okay, man hat dann einen Athleten, der macht nicht das, was man will, und dann muss man ja auch, also man muss ja irgendwie sich überlegen, warum macht er nicht das, wie kriege ich den dazu, dass er das macht? Und ein Punkt, der da eben viel mit reinspielt, ist Kommunikation, und ich finde eben, Trainingspläne sind ja schon auch ein Mittel der Kommunikation, und das ist als Training, als Trainer auch immer ein bisschen schwierig, weil wir haben ja schon immer eine Vorstellung dessen, wir schreiben einen Plan und denken uns, okay, die Idee dieses Plans ist so und so, deshalb funktioniert er und dann muss umgesetzt werden, und das deshalb glaube ich, ist es auch immer sehr wichtig, dass man irgendwie die Athleten viel investiert darin, die Athleten zu erziehen oder fortzubilden, dass die selbst quasi wissen, wie Training funktioniert, damit es einfacher wird, eben mit denen zu kommunizieren. Und ich fand das zum Beispiel eine also ich habe eine sehr schwierige Umstellung oder einfach eine andere Art des Coachings, als ich mehr ins Online-Coaching gegangen bin, wie wahrscheinlich alle über die Pandemie. Also ich habe davor schon auch Leute online gecoacht, aber sehr wenige und die kannte ich meistens schon und hatte die vielleicht auch schon persönlich gecoacht oder über die Nationalmannschaft und man hatte dann irgendwie Kontakt. Und da habe ich dann schon gemerkt, wie unterschiedlich die Kommunikation nochmal online ist in Trainingsplänen, wenn man nicht quasi direkt darauf einwirken kann, wie ich es gewöhnt bin hier, wenn die Leute im Gym trainieren. Ja. Und ich glaube, da ist das, was du eben sagst, ist echt wichtig, dass man dann eben oder man kommt dann eben auch dahin. Auch Athleten müssen lernen zu selbst reflektieren, zu verstehen, was sind ihre Ziele, warum machen sie das und dann eben diese intrinsische Motivation auch fürs Training zu generieren.
Ja. Ja. Und was zum Beispiel nämlich auch dann wirklich wieder unterschätzt wird und da sind wir wieder nur beim Menschen. Wir reden teilweise noch gar nicht über Training. Soziale und Lebensskills. Wir haben Athleten, die können nicht mal kochen, nur als Beispiel.
Sie sind sehr gut in ihrem Sport, aber teilweise in Lebensbereichen Anfänger und unwissend.
Ich hatte mal einen Athleten, da bin ich mal in der Wohnung gewesen, in seiner Kammer, wo die Waschmaschine stand, waren, ich will nicht lügen, aber 200 Packungen Pizza, also Pizzakartons. Also da kannst du dir vorstellen, wie seine Ernährung ausgesehen hat. Aber der war ein Weltklasse-Spieler. Also von daher, ja. Ne? Oder viele Sportler decken ihren Kalorienbedarf durch Alkohol. Also das sind alles Sachen, die man gar nicht so, die musst du wissen. Und du musst auch wissen, wie du mit diesen Dingen umgehst. Weil wenn du jetzt einfach einen Hammer nimmst und schlägst auf den drauf und sagst, das geht so nicht, wir müssen jetzt hier die Gummibärchen wegnehmen, wir müssen jetzt nur noch Äpfel dahinstellen und was weiß ich, dann greifst du hart in deren Privatsphäre ein und vor allem in ihren Lifestyle. Und das kann extrem ihre Leistungen mindern. Und das muss man halt zum Beispiel auch auf dem Schirm haben. Dann ist auch so eine Sache, das sagst du ja sehr oft, Motivation und Wille. Ja. Wenn die kein Ziel vor Augen haben, das hast du bei Mannschaften, die so im Mittelfeld rumdimpeln, für die geht's um nichts mehr. Die spielen weder um Abstieg noch um eine Meisterschaft oder um europäische Plätze, die sind einfach irgendwo drinne. Aber die müssen sich trotzdem irgendwie was nehmen. Die müssen sich kleine Ziele setzen, sonst gehen sie entweder unter in Spielen oder wenn sie gut gelaunt sind, vielleicht halten sie ein bisschen mit. Und deswegen, da gehört dann halt Wille dazu. Ne? Willenssache. Hatte ich in der letzten Podcast-Folge angesprochen. Die Shaolin sagen, es ist eine Willenssache. Dann die Disziplin, die gehört natürlich auch dazu, weil das macht halt den Unterschied zwischen dem Everyday-Athleten und dem Sportler, der das bringen muss für seinen Job, für seinen Verein, für seine Karriere. Der muss das machen, sonst weiß der halt, wenn ich es nicht mache, dann werde ich halt nichts leisten können. Das Commitment mit dir selber, ja, deine Motivation und das alles meines Erachtens basiert auf deiner Zielsetzung, also dem Lebenssinn, dem du den Ganzen gibst. Und ja. Deswegen können wir als Athletiktrainer nicht nur diese eine Sache immer im Blick haben. Wir müssen die quasi auch in dem, ich nenne es jetzt einfach mal, in der menschlichen Komponente auch unterstützen und mitentwickeln.
Ja? Ja.
Weil wir selber sind auch Menschen. Wir machen auch nicht alles richtig und sind nicht perfekt.
Ja, ich glaube, also ich hatte letztens erst einige Gespräche über Disziplin, weil ich würde mich persönlich jetzt nicht als disziplinierten Menschen beschreiben und alle anderen Leute würden das sicher tun, aber ich glaube, das, was die Disziplin antreibt, ist eben, dass man einen Sinn erkennt in dem Ganzen, was man tut und dann es für die bessere Wahl hält. Das bedeutet, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt trainieren gehen oder ich kann PlayStation spielen und ich denke mir halt, okay, ich möchte aber vorankommen in meiner physischen Leistungsfähigkeit oder meiner 5 Kilometer Zeit oder was weiß ich. Und dementsprechend, da springt mich halt mein Training hin und dann hat das Training eine Motivations- Schwelle quasi, die ich damit schon nehmen kann, was quasi meine Disziplin darstellt. Und dann gehe ich laufen und dann wird es, ich sport ja eigentlich immer, und das ist ja das Schöne an Sport, nicht nur neurophysiologisch oder biochemisch, es ist ja einfach ein belohnender Prozess, wenn man sich eben drauf einlässt und wenn man eben nicht wie der typische Studiogänger sich quasi vermeintlich diszipliniert ins Studio zwingt, weil man sich denkt, ich bin diszipliniert und ich ziehe mein Training durch und dann halt das Training irgendwie absolviert, ohne einen tieferen Sinn darin zu erkennen. Die haben auch diese ganze Belohnung nicht und dadurch wird die Hemmnis quasi immer höher, immer ins Training zu gehen, während man bei einem Sportler ja eben, wie du schon sagst, eigentlich nur mit ihnen drüber reden muss, was die Sinnhaftigkeit des Ganzen ist und wie es mit ihrem Ziel zusammenhängt, und dann wird das eigentlich auch ein immer selbstmotivierenderer Prozess. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man wahrscheinlich auch unterschätzt, wenn man noch nie mit Profis zusammengearbeitet hat, dass man davon ausgeht, dass Profis irgendwie von Haus aus motiviert und diszipliniert sind. Das sind sie halt nicht, sondern auch die müssen das entwickeln und müssen die Sinnhaftigkeit in allem entdecken. Weil man ja sehr vieles macht, was eben langweilig ist und was monoton ist und so im Leistungssport.
Ja, da sprichst du auch einige Themen an, die ich finde immer, wenn man solche Podcasts macht, dann merkt man ganz schnell, dass da viel ist, worüber man sprechen kann. Nur das sprengt dann meines Erachtens immer den Rahmen. Eigentlich ja. Ist das dann wieder die nächste Podcast-Folge. Aber diese
gibt es. Absolut.
Das werde ich auch in Zukunft in unserem Podcast machen. Ich werde alte Athleten mal reinholen, um einfach mit denen über die Karriere zu sprechen. Und genau das, was du gesagt hast.
Ich war am Anfang extrem motiviert, wollte jeden helfen, jeden verbessern und unterstützen. Und dann kam es zu der Situation, dass ich mit einem Athleten, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, einfach mal so gesagt hat: Ey, halt einfach mal die Fresse.
Ja.
Ich bin heute mal nicht hier, weil ich mich verbessern will. Ich bin einfach nur hier, weil ich hier sein muss.
Ja.
Und das war so für mich so ein absoluter Gamechanger, weil ich dann verstanden habe, ich bin gar nicht so wichtig. Ich muss nicht die ganze Zeit korrigieren. Es ist eher wichtiger, dass ich ihnen ein Gefühl gebe, dass sie autark arbeiten können, dass sich Dinge verbessern. Ja. Die verbessern sich nicht von heute auf morgen. Das ist alles ein Prozess. Und wenn du dann halt auch schlechte Phasen hast, gerade im Vereinssport, Niederlagen da sind.
Dann natürlich der Schlafmangel, weil sie nicht schlafen konnten aufgrund ihrer Leistung oder ja, weil sie emotional die Dinge, die im Spiel und im Spielverlauf passiert sind, nicht verarbeiten konnten oder können und dementsprechend dann halt schlecht schlafen. Und wenn du dann mit deren Stimmung auch nicht klarkommst, dann bist du fehl am Platz, wenn du dort wie ein Weltverbesserer rumläufst und Anweisungen gibst.
Ja, absolut.
Und deswegen, das unterstützen immer viele. Die denken immer, die Profisportler. Wie oft hören wir diesen Satz? Ja, der ist ja Profi. Der ist ja normal, dass der das alles kann. Aber,
ja.
Aber meistens ist der in einer Sache Profi und das.
Eine Sache, die man auch auf jeden Fall verstehen muss, ist, dieser Mensch ist Profi in seinem Sport, in seiner Sportart und gehört hier zur Elite. Ein Bundesliga-Fußballer gehört zur Elite. Das sind elitäre Menschen. Das sind roundabout 600 Spieler. Das heißt, der gehört zu 600 Menschen auf der Welt, die in dieser Liga spielen. Aber schaut man jetzt abseits seines Sports oder seiner Sportart auf ihn, dann stellt man fest, dass er dort eben kein Profi ist. Und das ist halt, ja, das muss man auch erstmal verstehen.
Ja. Absolut. Also, und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die man haben muss, die sich eben auf alles Ganzheitliche ausstreckt, was man dann irgendwie im Training hat, sei es irgendwie Übungen. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jemand, weil er in seinem Sport ein hohes Level ausübt oder auf einem hohen Level Wettkämpfe macht, dass er im Gym irgendwie sich bewegt in jeder Übung wie ein Elite-Athlet, sondern ich muss sehen, wo dieser Mensch, dieser Athlet steht, wo ich den abholen kann, was die richtige Übung für diesen Menschen zu dem Zeitpunkt ist, um die vielleicht den dahin zu bringen oder sie dahin zu bringen. Und das Gleiche natürlich auch, man muss sehen, okay, wo befindet er sich als Athlet auf seiner Karriere hin zu einem professionellen Athleten? Wo ist mein Schritt? Muss ich jetzt dem wirklich sagen, er muss seine Kalorien tracken und was weiß ich, muss so und so viel Gramm Eiweiß essen, oder muss ich den erstmal dahin bekommen, dass er versucht, ein Müsli zu frühstücken und keinen Kaffee und Red Bull am Nachmittag zu trinken, oder also so einfache Schritte quasi. Also, und ich, genau das, was du eben auch beschrieben hast mit dem, dass man dann vielleicht nicht so wie man es auch, und das, wenn man aus der Reha kommt, natürlich auch wieder sowas, was man auch lernen muss, nicht bei jeder Bewegung daneben steht und sagt, nee, dein Knie muss jetzt da so sein und das muss so sein, und so versucht eine perfekte Bewegung zu orchestrieren, sondern eben sagt, okay, das sind Bewegungen, wir müssen daran arbeiten, und ich will aber auch einen gewissen Fluss in der Trainingseinheit kreieren, damit der trainieren kann und damit er eben auch immer wieder aus dem Training mit dir rausgeht und ein gutes Gefühl hat, eben diesen Fortschritt zu merken. Und das hat dann für mich zum Beispiel sehr viel damit zu tun gehabt, eben mich mehr mit damit zu beschäftigen, wie Trainer komplexe Bewegungsmuster vermitteln und wie man Training plant. Weil die Trainingsplanung sollte dann eigentlich so ein Grundbau sein, der es leichter macht, für den Athleten irgendwie einen guten Prozess zu haben.
Ja, das war auch nochmal jetzt interessant, was du gesagt hast. Die Geschichte ist ja, du kommst ja aus dem Reha-Bereich und da hast du ja ersten Berührungspunkt quasi Profischlang gehabt. Ich habe auch in der Reha gearbeitet, hatte da natürlich auch Berührungspunkte mit Athleten, aber bei mir war es so, dass ich schon quasi mit Profisportlern in Vereinen, mein Start, der ist ja von 0 auf 100 quasi gewesen. Aus Hospitation wurde Praktikum und dem wurde quasi direkt, ja, bleib hier und übernimm alles. Ja? Weil mein, der mich da reingebracht hat, sie für höhere Aufgaben rufen wurde, und dementsprechend habe ich alles von ihm von heute auf morgen übernommen.
Und was mir halt aufgefallen ist, wenn Sportler, Sportlerinnen verletzt sind und dann mit dir arbeiten, dann ist da ein ganz anderes Commitment. Da macht es dann irgendwie so Klick und die verstehen dann, warum man eigentlich Athletiktraining macht. Und dementsprechend ist das dann ein ganz anderes Arbeiten als vorher im Teamsetting, wenn du individuell mit jemandem arbeitest, um dem wieder oder um sie wieder fit und gesund für ihren Sport hinzubekommen. Und da hast du auch was genau Richtiges gesagt. Das ist eine Art von Erziehung. Es ist Lernen und Verstehen. Und wir müssen die dabei unterstützen. Der Athlet muss nicht einfach nur uns folgen und machen, sondern er muss auch verstehen, warum wir gewisse Dinge machen. Mir ist das auch immer ganz wichtig. Deswegen denke ich manchmal, wenn ich ein Training gebe, da könnten jetzt auch Trainer da sein und die könnten sich einiges davon mitnehmen. Weil zum Beispiel, wir machen nicht den World's Greatest Stretch, weil wir den World's Greatest Stretch machen wollen, sondern wir machen den aus gewissen Gründen, weil wir mit der Übung einfach sehr viele Gelenke mobilisieren, weil wir da einfach mit einer Übung mehr erreichen.
Ja.
Und hier geht es ums Verständnis, weil es bringt nichts, wenn ein Athlet mehrere Übungen immer macht und immer die Übungsabfolgen macht, die ihn eigentlich überhaupt nichts bringen. Wenn jemand eine sehr gute Fußbeweglichkeit hat, dann braucht er nicht nochmal extra was für die Fußbeweglichkeit vorher zu machen und Mobilisierung. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der hat eher steifere Gelenke, dann macht das Sinn. Aber so entscheide ich, ob die Übung sinnvoll ist, dann behalten wir die im Warm-up. Und wenn sie weniger sinnvoll ist, dann schmeißen wir sie raus. Und es ist mir wichtig, dass der Athlet das selbst kann und versteht. Denn mein oberstes Ziel ist es, nicht die Zeit von Athleten verschwenden. Denn bei uns geht es darum, die Athleten so weit zu unterstützen, dass wir ihr Ziel immer näher kommen. Und das ist nur eins. Sie wollen sportlichen Erfolg haben. Und wenn sie dazu ein Commitment entwickeln und eine Einstellung, ja, dann werden sie alles dafür tun. Und wenn du sie dabei unterstützt, ist das erstmal ein gutes Gut. Aber wichtiger ist sogar noch, dass man dort effizient arbeitet und vor allem nicht zeitverschwenderisch, sondern wirklich schaut, was braucht der oder diejenige, um noch weiter zu kommen, um vielleicht physisch noch besser zu performen. Oder vielleicht muss ich auch nur seine physischen Voraussetzungen erhalten und ihn eher nur so weit trainieren, dass er verletzungsfrei bleibt. Ja? Lustigerweise hast du dann immer diese Aussagen, oh, jetzt bin ich verletzt, jetzt kann ich nichts machen. Aber das sehe ich komplett anders. Erstens ist es eine Chance und zweitens, in der Reha machen wir nicht viel anders als im normalen Training. Klar ist, die verletzten Strukturen, die können wir nicht so belasten, wie wenn sie voll funktionsfähig sind und schmerzfrei und nicht verletzt. Aber wir können dennoch sehr viel machen. Und da gibt es sehr viele gute wissenschaftliche Arbeiten zu, dass gerade dieses Motto Comeback Stronger teilweise Athleten geholfen hat. Du kannst Videos dir anschauen, du kannst Taktiktraining anhand von Videos machen. Du kannst so viele Dinge tun und wir als Athletiktrainer haben so viele Möglichkeiten, auch dann an Baustellen zu arbeiten.
Ja.
Leider hast du aber immer diese Situation, dass Ärzte zum Schonen, Auskurieren empfehlen. Und ja, das ist aber eigentlich Humbug, weil du bist nicht dein Schmerz oder nur ein Bein. Und dementsprechend können wir vieles tun. Und ich liebe ja Pyramiden. Und wenn wir es veranschaulichen, ist ob Training oder Reha beides gleich, weil wir haben erstmal die Evaluation und die Testung. Wir schauen uns erstmal an, wo befindet sich der Athlet oder die Athletin aktuell. Was können wir tun, was können wir nicht tun? Und der Unterschied ist halt, bei jemandem, der verletzt ist, schaut man, dass man die verletzten Strukturen so belastet, dass sie heilen und ja, im Endeffekt die Bewegungsqualität auch wieder besser wird. Und dementsprechend ist das der Unterschied. Wir schauen, dass wir die Bewegungsqualität wieder herbekommen und die Situation einfach besser wird. Und das ist halt auch immer das Lustige. Wir müssen in allen Bereichen den Athleten weiter belasten, um die Athletin oder den Athleten wieder auf Belastung in ihrer oder auf ihrer Sportart vorzubereiten. Und da gehört Kraft, Explosivität, Reaktivkraft, Handlungsschnelligkeit, all diese Geschichten dazu. Wir brechen das halt alles so weit wie möglich runter, entfernt von ihrer Sportart, dass wir aber trotzdem immer noch diese Reize schaffen, um ihnen zu helfen, für ihr Comeback zu arbeiten. Weil im Wettkampf erfahren sie den höchsten Stress und den können wir kaum reproduzieren. Wir können Phasen ein bisschen nachbilden.
Ja. Ja, und vor allem ist es ja auch, also ich meine, du hast es ja gut beschrieben, es ist ja auch so, wenn man Reha nur strukturell denkt oder nur auf die Verletzung betroffen denkt, dann ist es so, okay, dann gut, dann hast du den rehabilitiert und dann kann er die Struktur wieder belasten oder das Gelenk oder den betroffenen Bereich wieder belasten. Ja, und dann ist er auf einmal out of shape und kann quasi dann nicht performen oder dann ist die nächste Verletzungsgefahr da. Und genau das, was du am Anfang auch gesagt hast, mit man ist eine Chance und ist ein Erziehungsprozess. Das ist ja oft so in der Reha, dass die Leute dann eben, dass man viel, also gerade im Mannschaftssetting hat man viel Zeit dann auf einmal mit denen oder vielleicht mehr Zeit. Und dann hat man eben die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu erklären, was der Sinn dahinter ist. Und dann kann man vielleicht auch Schwachstellen eben angehen. Und dann kommen die aus einer Reha raus und sind auf einmal besser aufgestellt als vorher. Und merken dann, hey, das hat mich weitergebracht. Und dann haben sie eine Sinnhaftigkeit. Dann ist die Disziplin fürs Training da. Und schon ist das Athletiktraining hinterher ein komplett anderes quasi, als es vorher war.
Ja, das ist halt leider auch das Problem der sozialen Medien. In der Geschwindigkeit, wie dort Informationen verbreitet werden, da ist es für jemanden, der noch nicht so viel Erfahrung hat wie du oder ich, das Ganze zu selektieren und vor allem auch so zu packen, dass es dann den Athleten langfristig hilft. Und ja, da hast du zum Beispiel dann die Leute, die mittlerweile sich hinstellen und sagen, guck dir mal dieses Krafttraining an, guck mal dem sein Athletiktraining an, deswegen hat er jetzt eine hintere Oberschenkelproblematik, eine Verletzung hier oder da. Oder dann diejenigen, die dann irgendwelche Reels posten, wo dann drin steht, mach diese Übung, damit du das und das erreichst. Das funktioniert so leider nicht, weil alles ist ein langer Prozess und das muss von 0 auf 100 aufgebaut werden. Und in der Reha ist es ja genau so, dass du halt von der ersten Phase Return to Activity zur letzten Phase Return to Competition kommst. Und da geht es halt darum,
genau in den Phasen die richtige Belastung zu finden, damit die Strukturen und auch vor allem der Sportler wieder voll belastbar ist. Und da hilft nicht die eine Übung oder auch nicht das Reel, wo dann erklärt wird, warum der jetzt eine Hamstring-Verletzung hat. Die meisten Verletzungen sind meistens wegen Überbelastung oder völlig unspezifisch. Natürlich gibt es auch Verletzungen mit Gegnerkontakt, aber aus meiner Erfahrung raus, die meisten Verletzungen sind aufgrund von Überbelastung, weil entweder zu viel Trainingsvolumen gefahren wurde oder auf einmal irgendwelche Sachen gemacht wurden, wie eine Diät angefangen, externer Stress dazugekommen ist, also quasi eine Beanspruchung, ein Internal Load, so nennt man das, den man nicht messen kann. Und dementsprechend kann man einfach Verletzungen nicht so einfach vorsehen. Und auch wenn dann Leute sagen, du musst das machen, damit du dich nicht verletzt, das ist einfach Schwachsinn, weil in dem Moment, wo du morgens aus dem Bett steigst, ist die Verletzungsgefahr bei 100%. Und wenn du zu wenig schläfst, als Beispiel, dann erhöht sich diese 100%. Das heißt, wenn du dann aus dem Bett gehst, bist du vielleicht bei 150%
der Verletzungswahrscheinlichkeit. Und als Beispiel
kann einfach, dass das ja ein Top-Spieler ist und halt einfach die letzten 10 Tage wenig geschlafen, weil seine Frau ging es nicht gut oder was weiß ich. Du hast so viele Faktoren, die du überhaupt nicht greifen kannst. Und die Leute sind so engstirnig in ihren Systemen, dass dann auch teilweise die Videos folgen, wo heißt, die üben und danach hast du nicht mehr das und das Problem. Da drehen sich bei mir immer die Nackenhaare.
Und deshalb helfen einfache Erklärungsmodelle niemandem weiter. Und das ist leider, wie ich schon gesagt habe, in dieser schnelllebigen Welt heute einfach eine ganz einfache Sache zu erklären, wie eine Verletzung entstanden ist. Aber so einfach ist es einfach nicht. Es ist genau das Gleiche wie mit Rückenschmerzen. Rückenschmerzen sind 95% unspezifisch. Und da die Schmerzen werden über Nervenenden weitergegeben. Das heißt, Nerven generell, die sind auch da, um dich zu schützen. Das kann sein, dass sie sehr sensibel einfach auf Dinge reagieren und dementsprechend dir permanent Informationen geben. Aber es ist eigentlich gar nichts. Es ist vielleicht ein bisschen Muskelspannung und durch diese Art und Weise, wie dann teilweise mit den Dingen umgegangen wird, verspannen die Menschen noch mehr. Man hat ein psychosoziales Modell und in dem Modell sind ganz viele Geschichten. Wenn die quasi automatisiert sind, dann wird etwas nicht besser. Und das ist halt auch unsere Aufgabe, dort immer zu erklären, was machen wir und wie kommen wir von A nach B, damit, und das ist ja immer unser oberstes Ziel, die Belastbarkeit steigt und somit wieder die Sportart ausgeübt werden kann, die Leistung wieder gebracht werden kann.
Ja, also mittlerweile sehe ich dem fast schon gelassen gegenüber, weil ich meine, wenn man sich einfach mal überlegt, wenn es bestimmte Übungen gäbe, die bestimmte Dinge einfach verhindern könnten, dann hätten wir ein Aussterben von bestimmten Verletzungen. Weil, ja, also Nordic Hamstrings gab es auch vorher schon Jahrzehnte, also wirklich Jahrzehnte, nur hießen sie da halt nicht Nordic Hamstrings. Und trotzdem gab es Hamstring-Verletzungen. Und ich glaube, der erste Punkt, den man halt irgendwie... Das ist auch so eine Sache, die man vielleicht als Athletiktrainer, also mir ging das auch nicht anders, am Anfang nicht wahrhaben will und man denkt, man macht das irgendwie jetzt besser, ist halt, man kann Verletzungen im Leistungssport und generell auch im Sport nicht komplett verhindern. Also es ist einfach nicht möglich. Es wird immer irgendwelche Umstände geben und das jetzt nicht mal in den Kontaktsportarten, sondern auch Non-Contact-Injuries kann man nicht zu 100% vermeiden. Man kann natürlich das Umfeld so beeinflussen für einen Athleten, dass die Wahrscheinlichkeit der Verletzung sinkt, aber man kann es nicht verhindern. Also da darf man sich dann auch nicht fertig machen. Und ich glaube, dieses sich fertig machen hat dann viel damit zu tun, dass man anfälliger dafür ist, dann auf Social Media irgendwie zu sehen, ah, okay, die machen alle das richtig und deshalb haben die Probleme nicht, die ich habe. Und ich glaube, das ist sowas, was man akzeptieren muss als Athletiktrainer, dass man immer mit irgendwelchen Problemen konfrontiert ist von Sportlern und dass man meistens am besten damit beraten ist, sich möglichst eingehend und weitergehend mit allem zu befassen, damit man es immer besser versteht, wie diese Probleme entstehen und damit dann umgehen zu können.
Mein Ansatz ist, eine Sportartenanalyse zu machen, zu schauen, was für Rahmenbedingungen wir haben. Denn es kann sein, dass der Untergrund getauscht wird und da verschieben sich dann die Kräfte, weil der Boden mehr nachgibt oder weniger nachgibt.
Zum Beispiel im Fußball, du spielst normal auf weichem Rasen, der wird immer gewässert, weil du halt auch wirklich auf sehr hohem Niveau spielst. Ist aber keine Möglichkeit, auf Rasen zu trainieren und du trainierst mal 3-4 Wochen lang auf Kunstrasen und ein Kunstrasen gibt halt nun nicht so nach wie ein Gewitterboden und dann wirken da halt ganz andere Kräfte und dann hast du teilweise mal Patella-Sehnenreizung, Überbelastung, auch dann die Cheftrainer natürlich verstehen.
Hier versuchen wir, den Cheftrainer, die Cheftrainerin zu sensibilisieren und ihr klarzumachen, dass wir nicht so eine hohe Intensität fahren, weil wir sonst Athleten abschießen und das Risiko einer Verletzung dementsprechend größer ist. Denn unser Ziel muss es sein, dass die Spieler, Spielerinnen, Sportler, Sportlerinnen am Wochenende oder zum Wettkampf hin frisch sind und die Müdigkeit sehr niedrig.
Dann reden sie ja dann immer wieder von, oh, wir haben Pech und der Kunstrasen schuld und tralala.
Schuld kann man wirklich niemandem richtig zuweisen, aber natürlich falsche Entscheidungen, die nicht optimal sind, vielleicht suboptimal sind, führen dazu, dass natürlich gewisse Sachen passieren. Und deswegen verfolgen wir den ganzheitlichen Ansatz, um alle Faktoren, so gut es geht, auf dem Schirm zu haben.
Fälle kannst du nicht vermeiden, Glück kannst du nicht vermeiden. In dem Moment, wo wir morgens aufstehen, hast du die Gefahr, dass du dich verletzt.
Wenn du liegen bleiben würdest und hättest keinen Stimulus für deine Muskeln, würdest du atrophieren. Das passt uns auch nicht.
Deswegen, du musst raus aus dem Bett. Und im Moment, wo du dich entschieden hast, Wettkampfsport zu machen, hast du ein hundertprozentiges Verletzungsrisiko. Und das Ding ist eigentlich gar nicht, dass wir jetzt runtergehen auf 30% Verletzungsreduktion, weil das ist unmöglich. Das, was wir halt nicht wollen, ist im Endeffekt, dass deine Wahrscheinlichkeit höher wird. Meine Aufgabe ist es, Verletzungen zu reduzieren und im Optimalfall zu minimieren.
Bei Muskelverletzungen oder Sehnenverletzungen, da werde ich immer sehr hellhörig, weil da reden wir meistens immer von Überbelastungsschäden und das muss halt überhaupt nicht sein. Und gerade bei Sehnenverletzungen, da hat man halt längerfristig etwas zu viel belastet und das überhaupt nicht im Blick gehabt.
Oder halt einfach, das habe ich bei den Handballern sehr oft, die haben dann mal 4-5 Wochen Pause und werfen keinen Ball als Beispiel. So, und die haben ja sehr, sehr geprägte Außenrotationen in der Schulter. Und wenn die dann diese schnäftige Bewegung machen, dann zwickt die Schulter Minimum 3-5 Tage, Minimum. Und Spieler, die sehr hoch springen, die das 4-5 Wochen nicht gemacht haben,
haben dann teilweise Patellasehnenprobleme oder durch den härteren Boden Achillessehnenprobleme. Und das muss man auch wieder in der Vorbereitung auf die Saison bedenken und dementsprechend schon vorher eine Belastung in die Vorbereitung integrieren.
Ja. Und dementsprechend haben die dann von mir natürlich in ihren Vorbereitungsplänen dann unterschiedliche Aufgaben, damit wir halt schon ein bisschen minimieren können. Du wirst immer mal eine kleine Geschichte haben. Das, was mir immer noch auffällt, ist, dass Cheftrainer kein Verständnis dafür haben. Für die ist das so normal. Die denken so, ja, der hat jetzt 5 Wochen keinen Ball geworfen, das muss doch jetzt wieder gehen. Aber nee, die schauen unfassbar schnell ab. Und deswegen ist es halt auch für uns als Trainer sehr wichtig, eine Sportanalyse zu machen, damit wir genau auf solche Sachen halt eingehen. Und da würde mich mal interessieren, wie gehst du an so ein Thema ran? Weil du ja, ich denke mal, ich behaupte es einfach mal, wenn jetzt ein Sportler zu dir kommen würde aus einer anderen Sportart, die du noch nie betreut hast, hätte er wahrscheinlich Bock, dich darum zu kümmern, oder? Wie würdest du dann da rangehen?
Genau das wurde ich letztens gefragt, wie ich das mache. Also meine Herangehensweise ist grundsätzlich so, dass ich mir den Athleten auch als Mensch anschaue. Also mein erstes Assessment ist, wenn die hierher kommen, ich schaue mir bestimmte Bewegungen an, relativ grundlegende, einfache Bewegungen. Ich schaue mir Lunges an, ich schaue mir, je nachdem, was für eine Sportart es ist, aber ich schaue mir Lunges an in verschiedenen Ebenen. Ich schaue mir sein Kniebeugenmuster an, also Körpergewichtskniebeugen. Ich schaue mir beim Warm-up an, wie er sich bewegt, was auffällig ist. Dann schaue ich, ob es ein Hinge-Muster gibt, also ob das gekonnt wird. Dann schaue ich mir sein Springen an mit Kraftmessplatten und einfach die Bewegung, weil man da schon viel raussehen kann, was so die Bewegungsstrategien sind. Dann für den Oberkörper natürlich noch so bestimmte Dinge für die Überkopfbeweglichkeit, weil man dann sieht auch, okay, wie arbeitet die Wirbelsäule, kann die Brustwirbelsäule in Streckung gehen und solche Sachen. Also einfach nur ein generelles Assessment, wie bewegt der Mensch sich, gar nicht mal sportartspezifisch, weil ich denke, dass für mich immer ein wichtiger Schritt ist, erstmal auch wirklich zu versuchen zu separieren, damit man dann quasi als nächsten Schritt sich anschaut, okay, gibt es sportartspezifische Anpassungen? Und das ist was ich im Vorfeld natürlich mache, wenn ich mich noch gar nicht mit der Sportart auseinandergesetzt habe. Ich habe einen Haufen Bücher hier, in denen sportartspezifische Profile sind, in denen sportartspezifische Probleme, also präventive Maßnahmen angesprochen werden. Und dann setze ich mich hin und schaue mir an, was die Studienlage ist, also was man für gute Studien findet zu biomechanischen Leistungsfaktoren, zu physiologischen Leistungsfaktoren und als letzten Schritt eigentlich erst, was sind so die Interventionsstudien, die es vielleicht dazu gibt, also was sind Trainingsmaßnahmen, die irgendwie untersucht wurden, die sich da durchgesetzt haben. Und das ist so mein Bild und dann versuche ich eigentlich, und das ist wieder so das, wo sich mein Blick auf alle Trainierenden nicht unterscheidet, ist erstmal grundlegend gute Bewegungsmuster zu erstellen. Und das ist dann, sind so Dinge wie Fußkontakte bei normalen extensiven Sprüngen, also bei so Rudiment-Hops oder Pogo-Jumps, wo man dann schon sieht, okay, kann der pronieren, supinieren, hat der den richtigen Aufsatzpunkt, weil man dann auch wieder schon ein bisschen sieht und das macht es dann ein bisschen einfacher hinterher, dann sieht man schon ein bisschen, okay, welche Dinge könnten vielleicht beim Sprinten zum Beispiel problematisch sein. Und so gehe ich das dann durch und dann schaue ich mir auch Laufdrills an, weil ich schon der Meinung bin, dass man an Laufdrills auch wieder generelle Muster sieht. Man sieht, wie arbeiten die im Becken, wie arbeitet die Wirbelsäule mit, solche Dinge. Und dann ist es natürlich, also ich meine, jetzt, wenn ich eine Golferin hier habe oder so, oder einen Pitcher vom Baseball, dann interessieren mich natürlich die Laufbewegungen nicht grundlegend. Dann schaue ich mir das vielleicht nicht an, sondern schaue ich mir halt mehr rotatorische Bewegungen noch an. Das ist so der erste Punkt, quasi, oder der meine grundlegende Vorbereitung und mein grundlegendes Assessment dafür. Und dann ist immer, habe ich einen Abgleich, wie unterscheidet sich quasi der Ist-Zustand, den ich vorfinde, von meiner Grundvorstellung eines generell vorbereiteten Athleten. Also eben einer Basis, wenn man so will, an Bewegungsmustern, an Energiesystemen, wie die entwickelt sind, an koordinativen Fähigkeiten, wie die entwickelt sind. Und wenn es dazu große Diskrepanzen gibt, zu dem, was ich sagen würde, muss man als allgemein ausgebildeter Athlet kennen. Und diese Diskrepanz quasi zu dem normalen Athleten oder zu dem, was ein normaler, ausgeglichener Mensch machen sollte, das wären so Red Flags, die müssen irgendwie angepasst werden oder verbessert werden, damit da kein Problem entsteht. Und dann davon weg, der nächste Schritt wäre quasi die Gap-Analyse zu einem sportartspezifischen Profil, wo man dann sagt, okay, das sind Stärken, Schwächen, das sind Anforderungen und das kommt eben aus einer sportartspezifischen Anforderungsanalyse, die, wenn ich gar keine Daten habe, im Prinzip immer auf Literatur oder auch auf Daten aus Studien basiert.
Ja.
Genau.
Ja, das klingt sehr interessant und ich denke, da kriegt man auch mal so ein bisschen Gespür dafür, wie du mit Menschen arbeitest und wie du mit ihnen umgehst.
Und das, ich finde, da hört man auch meines Erachtens auch direkt raus, warum jeder ein Athlet ist.
Denn wenn du ein gesunder Mensch bist, dann haben wir alle die gleichen Voraussetzungen und Beweglichkeit und dementsprechend, ja, kannst du alles machen und erlernen wie jeder andere auch. Lustig finde ich immer, wenn gewisse Athletiktrainer versuchen, sportspezifisches Training anzuwenden. Da siehst du die verrücktesten Übungen, die im Endeffekt den Sport, der ausgeübt werden soll, nachahmen, aber der Transfer, der ist bei den meisten Übungen einfach nicht gegeben.
Und ich werde auch ja auch ganz oft gefragt, ja, ich brauche die Übung, damit ich das und das verbessere. Und dann sage ich, ich bin ehrlich, ich bin dazu nicht bereit, weil das muss dein Skilltrainer machen. Weil ja, das hat kaum. Und das finde ich auch gut, dass du diesen evidenzbasierten Ansatz hast. Das finde ich halt auch gut, dass du einen evidenzbasierten Ansatz hast, weil wir müssen ja gucken, was wurde in der Forschung schon geprüft, was eventuell ein Transfer Richtung dem Athleten hilft, in seinem Sport besser zu werden. Also was ja eine Studie ist, die dann auch immer oft benutzt wird, ist, wenn du das Doppelte deines Körpers gebeugt kannst, dann reduzierst du die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen im unteren Extremitäten um so und so Prozent. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber das sind halt so Studien, die man sich anschaut.
Weil man natürlich dann weiß, dass man in einem Beugemuster definitiv Kraft haben sollte und das auch nicht wenig. Und da unterscheiden wir Menschen uns auch nicht. Und da benutze ich mal dieses Wort Everyday Athlet, dass jeder Mensch von einer Beinkraft profitiert, sei es Verletzungsreduktion oder Leistungsfähigkeit. Starke Beine helfen enorm.
Da mache ich persönlich gar keine Unterschiede. Also wenn mich dann jemand fragt, ja, wie machst du das denn? Du hast Handballer trainiert, du hast Fußballer trainiert, du hast Basketballer trainiert. Was machst du denn da mit denen? Dann sage ich ja, eigentlich mache ich mit denen alle das Gleiche, nur dass ich vielleicht mit dem einen das mehr mache und mit dem anderen mehr mache. Das ist ja klar, dass ein Fußballer keine 200 Kilo Kniebeuge können muss, aber wenn der genetisch bevorteilt ist und kann, why not? Also, ne?
Ja.
Das ist.
Ja, das ist ja auch so.
Skandinavier. Wie bitte?
Nee.
Ja, also zum Beispiel Skandinavier. Und Skandinavier, das ist anders als bei uns, da haben die im Schulsystem einfach Langhanteltraining integriert. Das heißt, für die ist die Langhantel, das ist wie für uns heute das Smartphone.
Die nehmen die bildlich gesprochen mit ins Bett zum Schlafen.
Das heißt,
die können mit der Langhantel sehr gut arbeiten. Die können zum größten Teil olympisches Gewicht heben. Die können umsetzen, die können reißen. Und dadurch hast du mit denen ganz andere Trainingsmöglichkeiten. Aber prinzipiell brauchen wir kein olympisches Gewicht heben. Weil wenn ich dann teilweise andere Sportler aus anderen Ländern anschaue, die ich trainiert habe, die konnten halt eben nicht so gut mit der Langhantel trainieren. Und ein Glück haben wir sowas wie die Trap Bar und können dann Trap Bar Jumps machen, um die Triple Extension zu trainieren. Wir können so viele andere Dinge mittlerweile tun, auch mit Maschinen trainieren, dass wir solche Fähigkeiten nicht unbedingt brauchen. Aber natürlich sind die sehr gut, weil die sind in der Koordination sehr gut ausgebildet. Die haben ein gutes Kraftprofil schon. Und ja, natürlich, das ist ein Riesenvorteil. Und es ist aber dann halt für dich auch als Trainer wichtig, dann zu sagen, hey, wir lassen das, du kannst das weitermachen. In deinem individuellen, auf dich abgestimmten Plan bleibt das drinne, während ein anderer Athlet halt andere Sachen braucht. Und das macht unsere Arbeit ja auch immer spannend, weil wir auch dann einfach mal sehen, wie so eine ganze Entwicklung im anderen Land von der Kindheit bis zum Erwachsensein angegangen wird. Und dann müssen wir natürlich auch gewisse Sachen uns anschauen. Wir haben zum Beispiel diesen typischen Sprintertyp, der natürlich in der Woche nicht so ein hohes Intensitätsvolumen an Sprints braucht, weil der ja automatisch in seinen Spielformen, je nachdem wie groß das Spielfeld ist, natürlich ein hohes Laufvolumen erstmal hat und vor allem halt ein hohes Laufvolumen mit einer hohen Intensität. Das heißt, hier muss ich vielleicht schauen, dass ich ihn mal in seine Maximalgeschwindigkeit kriege, aber das ist eigentlich eher so in der Vorbereitung viel wichtiger, dass ich mit ihm da Maximalgeschwindigkeiten trainieren. In der Saison ist eigentlich eher nur wichtig, die Maximalgeschwindigkeit mit ihm zu erhalten, damit er das halt nicht abbaut. Und dann gibt es aber wiederum den Athleten oder die Athletin, die halt nicht so ein hohe Intensität hat. Da müssen wir natürlich auch während der Trainingswoche gucken, dass wir da gewisse Peaks setzen. Und das macht das Ganze dann individuell. Am Ende müssen alle irgendwie das Gleiche machen, aber der eine macht mehr das, der andere macht mehr das. Und das ist, wie gesagt, ja auch dieser nachhaltige Ansatz und das Schöne an unserer Arbeit, dass sie so vielfältig ist. Und da wir jetzt schon einiges besprochen haben, würde mich jetzt einfach mal interessieren, hättest du denn nochmal Lust, eine andere Folge aufzunehmen? Ich denke, das ist für viele da draußen sehr interessant.
Ja, klar. Ja, gerne.
Das freut mich schon mal sehr.
Und dann würde mich nochmal interessieren, weil ich ein großer Fan von Prinzipien bin, ob du vielleicht 3 Prinzipien, die du hast, an unsere Zuhörer weitergeben könntest, weil das ist ja nicht nur interessant für Profisportler, sondern für jeden da draußen, wenn er Prinzipien für sich in seinem Alltag und Training umsetzt.
Ja, also ich glaube, ich würde es unterteilen in 3 Bereiche vielleicht. Es fällt mir leichter, bei Prinzipien würde es wahrscheinlich ausufern. Aber 3 Bereiche, die, glaube ich, die man grundsätzlich angehen sollte, ist eben der erste Punkt, dass man wirklich irgendwie versucht, empathisch als Coach mit dem Gegenüber umzugehen. Und das bedeutet einfach erstmal zu verstehen, was ist die Situation von dieser Person, wo will die hin, wo ist sie jetzt, was sind vielleicht die Umstände, weil das hilft dann eben genau das, was du vorhin auch beleuchtet hast, ein bisschen mehr darauf einzugehen, wie man diesem Menschen hilft, Motivation zu finden, einen Sinn im Training zu finden und vielleicht auch die Ziele zum Beispiel besser zu formulieren, also den ganzen Trainingsprozess besser zu gestalten, weil das ist einfach ein Unterbau dafür, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert und dass die Arbeit für den Athleten auch gut funktioniert. Und der zweite Punkt wäre eben Gesundheit und Gesundheit wäre in dem Fall eben nicht nur einfach, dass man sagt, okay, die Absenz von Verletzungen und Krankheiten, sondern eine Gesundheit wäre einfach eine Grundlage an Leistungsfähigkeit. Der Mensch sollte springen, landen, laufen und vielleicht auch ein bisschen was heben können und das in einer gewissen Ausdauerresistenz oder Ermüdungsresistenz in einer Ausdauerfähigkeit. Und der dritte Bereich wäre einfach dann die tatsächlichen Ziele angehen, also tatsächlich das zu machen, was die Leistungsentwicklung ist und da eben auch immer zu schauen, okay, nicht nur irgendwie, was sind die Schwächen, woran kann man arbeiten, weil das schließt dann auch den Bogen zum ersten Punkt, sondern was sind die Stärken, was hat diesen Athleten oder diese Athletin an diesen Punkt schon gebracht, wovon profitiert der oder die, weil das ist auch das, was Spaß macht und das muss man natürlich auch im Training irgendwie einbauen und ich glaube, das sind so 3 Punkte, die mich immer so ein bisschen leiten, auch in dem, wie ich Training aufbaue, wie ich versuche, mit Leuten umzugehen.
Okay, um nochmal für mein Verständnis es nachzuvollziehen, das heißt, dein erstes Prinzip ist, wie du als Trainer empathisch mit dem Kunden umgehst und dann schaust du dir an, wie der Kunde quasi selbst mit seinem Ziel, was er anpeilt, umgeht und das versucht umzusetzen, um ihn besser kennenzulernen. Mhm. Das zweite Prinzip ist die Gesundheit, also seine Basis, was kann er überhaupt unter seinen gesundheitlichen Voraussetzungen. Mhm. Und das dritte Prinzip resultiert aus dem ersten und zweiten Prinzip, die gemeinsame Zielsetzung und wie ihr die dann zusammen angeht. Das finde ich sehr gut, weil ich finde immer, dass am Ende des Tages immer der Mensch im Vordergrund steht. Das ist das A und O. Und deswegen ist eine Empathie beim Coach das A und O. Und das geht meines Erachtens vielen Coaches ab. Die lassen wenig an sich rankommen und vergessen dabei, dass sie selbst nur ein Mensch sind und dass Athleten auch nur Menschen sind. Und da fehlt dann meistens auch diese, ja, man nennt es soziale Intelligenz. Und da gehört Empathie dazu. Und das ist wichtig, weil es wird nicht nur schöne Tage geben mit dir und dem Athleten. Und immer der beste Freund sein und keine Leistung einfordern, wird langfristig dem Athleten nicht helfen und weiterbringen.
Da müssen wir uns einfach auch immer mal von trennen. Du wirst nicht immer ihn auch besser machen. Du wirst auch teilweise vielleicht Dinge machen, die ihn vielleicht gerade mal nicht besser machen. Dann ist der Erfolg halt vielleicht nicht da, ne? Und dann, ja, dann redet man vielleicht mal zwei Tage nicht miteinander. Und dennoch, ja, das kann durchaus passieren. Am Ende geht es aber halt um die
Coach- und Athletenbeziehung.
Und die, da bist du, denk mal, bei mir, da sind wir immer wieder selbst gefragt, uns weiterzuentwickeln, weil der Vielfalt, die im Alltag mittlerweile auf unsere Athleten und Athletinnen einprasselt, müssen wir einfach in viele, viele Dinge eintauchen. Wir müssen sie nicht alle
im Deep Dive verstehen und können uns auch den Rat von anderen Experten holen.
Aber in der Ganzheitlichkeit müssen wir viele Bereiche antippen und ja, teilweise auch verstehen.
Ja. Absolut.
Und in der nächsten Folge wird Tommy wieder am Start sein. Und lasst euch überraschen, was wir für eine Folge für euch aufnehmen.
Ich danke erstmal dir, Sebastian, und wir verbleiben bis zur nächsten Folge.
Bleibt gesund und stark.
Ja, du auch, danke.
Sehr gut. Gut, Sebastian. Ciao.
Ciao.